Die Sorge, oder soll man sagen, die Angst vor der Europawahl gestern war groß. Die Angst vor einem Rechtsruck, der erklärtermaßen das europäische Projekt als solches in Frage stellen könnte. Nun haben die Wählerinnen und Wähler gesprochen und es steht fest, die Sorge war berechtigt. In Frankreich, Österreich, Italien sind die Rechtsaußenparteien stärkste Kraft geworden. In den Niederlanden und eben auch in Deutschland mit Zuwächsen zweitstärkste Kraft. War oder ist das nun also der Rechtsruck? Die wohl drastischste Reaktion auf das Wahlergebnis gab es in Frankreich, wo Präsident Macron noch am Wahlabend die Nationalversammlung auflöste und Neuwahlen ankündigte. Augenscheinlicher geht es kaum. Richtungsentscheidung, wohin steuert die EU? Und damit begrüße ich Sie herzlich bei Unter den Linden. Und ich begrüße sehr herzlich Daniel Caspari, Vorsitzender der CDU-CSU-Gruppe im Europäischen Parlament und eben auch Mitglied in selbigen von der CDU. Und ich begrüße sehr herzlich Sergej Lagodinsky von Bündnis 90 Die Grünen, ebenfalls Mitglied im Europäischen Parlament. Herzlich willkommen. Herr Lagodinsky, gestern war Europawahl. Es gab eine Rekordwahlbeteiligung von ca. 65%. Das war das beste Ergebnis, was es für eine Europawahl bisher gab. Da muss man nach demokratischem Grundverständnis doch sagen, das war ein richtig guter Tag für Europa, oder?
Das kommt drauf an, aus welcher Perspektive. In der Tat, je mehr Menschen an demokratischen Entscheidungen mitmachen, desto besser. Das bedeutet nicht, dass wir alle Ergebnisse dieser Wahl gutheißen oder in dem Sinne feiern. Aber klar, man muss natürlich auch sagen, durch die Mobilisierung ist ja nicht nur eine progressive oder nur eine demokratische Sache. Auch die Undemokraten, Antidemokraten mobilisieren ebenfalls. Und deswegen würde ich gerne die Statistik sehen, das habe ich noch nicht nachgeschaut, in welchen Gebieten oder welche Wähler besonders motiviert waren zu kommen. Ich kann mir vorstellen, dass einige aus Protest, aus Frust oder aus Überzeugung den Sonntag damit verbracht haben, die AfD zu wählen. Und das ist ja auch natürlich eine Mobilisierung der Wählerschichten. Also Mobilisierung ist in dem Sinne demokratisch neutral von Inhalten her, aber das ist ein Bürgerrecht und auch eine Bürgerverpflichtung gewissermaßen, da mitzumachen oder eine Erwartung in einer Demokratie.
Es gibt ja Länder, in denen sogar eine Wahlpflicht besteht.
Genau, das gibt es ja bei uns nicht. Aber ich finde es grundsätzlich ein gutes Zeichen, dass mehr Menschen sich interessieren, auch für Europa interessieren, egal aus welchen Gründen.
Ein guter Tag für Europa, fühlt sich das für Sie auch so an?
Ja, als allererstes Mal war es ein guter Tag für die Demokratie, dass wir Rekordwahlbeteiligung haben. Wir kommen ja langsam bei der Europawahl an die Wahlbeteiligungen von Bundestagswahlen und Landtagswahlen heran. Ich glaube, die Menschen spüren, dass in Europa um was geht. Das Zweite ist, wir als Union sind in Deutschland mit Abstand stärkste Kraft geworden. Ich denke, ja, man kann schon sagen, wir haben als Union diese Europawahl gewonnen. Und damit wünschen wir uns auch, dass Ursula von der Leyen vom deutschen Bundeskanzler sehr schnell vorgeschlagen wird als deutsche Kommissarin, als Kommissionspräsidentin für die nächste Wahlperiode. Und die dritte Botschaft ist, die Ampel in Deutschland hat das Vertrauen nicht mehr, sondern wir als Union haben bei dieser bundesweiten Wahl so viele Stimmen wie die Ampelparteien gemeinsam. Und deswegen stellt sich schon auch die Frage, wann endlich die Bundesregierung auch Konsequenzen daraus zieht, dass sie offensichtlich Vertrauen und Mehrheiten in Deutschland ja schon seit Monaten verloren hat.
Herr Lagodinsky, Wahlen sollen ja eigentlich den Pfad in die Zukunft auch weisen. Täuscht der Eindruck, dass bei Wahlen es aber sehr oft mittlerweile zu Bewertungen kommt, zu Abstrafungen kommt, zu Denkzetteln kommt, zu Protesten kommt? Oder kann man das so nicht sagen?
Auch das finde ich jetzt demokratisch. Natürlich, die Bürgerinnen und Bürger müssen ja eine Grundlage haben für ihre Entscheidungen. Und diese Grundlage kann natürlich das Wahlprogramm der jeweiligen Partei sein, aber auch natürlich das Verhalten und ob wir liefern. Und das ist, glaube ich, auch bei dieser Wahl ein Punkt gewesen. Liefern wir für viele Menschen? Und wenn nicht, dann gibt es natürlich eine Steilvorlage, die dann von Rechtsradikalen, von Populisten jeglicher Couleurs ausgenutzt werden kann, von TikTok ausgeschlachtet werden kann auf eine unsachliche Art und Weise. Das habe ich ja erlebt, wo man an Wahlständen mit Jugendlichen gesprochen hat, die schon wählen können und die mir Tatsachen, ja, und Nachrichten erklärt haben und dann als Beweis TikTok-Videos gezeigt haben. Das ist ein Phänomen, was wir auch adressieren können. Aber natürlich ist es auf einer Grundlage. Und diese Grundlage ist eben das, was wir zurzeit liefern. Und da müssen wir auch mit uns selber hart ins Gericht gehen und auch darüber nachdenken und auch aufarbeiten, was machen wir, diejenigen, die jetzt Verantwortung mittragen, vielleicht nicht so, wie wir es uns wünschen würden.
Mhm. Herr Lagundinsky sprach gerade von den Jüngeren. Wenn wir jetzt die 16- bis 24-Jährigen betrachten, dann haben 17% die AfD gewählt, 17% die Union, wenn ich die Zahlen von gestern Abend richtig im Kopf habe. Das muss Ihnen doch auch zu denken geben. Und in dem Zusammenhang wird dann viel öfter von der AfD gesprochen als von der CDU. Sie haben eben gesagt, die CDU hat einen Wahlsieg davongetragen, aber eigentlich sprechen alle über die AfD, oder?
Ja, gut, aus verständlichen Gründen, was wir erlebt haben mit den mit der hohen Zustimmung für die AfD ist doch wirklich erschreckend. Wir sehen, dass viele Menschen in Deutschland verzweifelt sind, dass viel Zukunftsängste da sind. Die Menschen machen sich zunehmend Sorgen um ihren Arbeitsplatz. Wie geht es wirtschaftlich weiter? Wir sehen die Migrationsdebatte, die nach wie vor vielen unter den Nägeln brennt. Und ich glaube, dass viel an Unzufriedenheit und Zustimmung für die AfD auf der einen Seite sehr viel mit dieser allgemeinen Stimmung zu tun hat. Ich bin fest überzeugt, die allermeisten Wählerinnen und Wähler haben die AfD nicht gewählt, weil sie für diese rechtsextreme Politik sind, sondern sie haben es eher aus Frust gewählt, um uns ein Zeichen zu setzen, um die Hausaufgabe einzufordern in den etablierten Parteien, dass wir die Probleme endlich lösen. Und bei den Jungen, ich teile vollkommen, was Herr Lagundinsky gesagt hat, wir haben auf der einen Seite die Situation, dass gerade die AfD auf TikTok extrem unterwegs ist mit, ich finde, grenzwertigen, wenn nicht einfach falschen Beiträgen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass gerade von vielen Herausforderungen die Frage, finde ich einen Arbeitsplatz, wie funktioniert es mit der Migration, gerade die junge Generation besonders betroffen ist, wenn man sieht, dass eben ja, an Schulen im öffentlichen Raum ja genau auch diese Fragen jeden Tag zum Brennpunkt werden, Stichwort Mannheim vor einigen Tagen.
Ist es da umgekehrt gefragt ein Defizit, dass die CDU nicht ausreichend auf TikTok unterwegs ist?
Ja, die Diskussion werden wir auch in der CDU führen. Wie gehen wir um mit diesem Kanal TikTok und wie gehen wir um mit diesem Phänomen? Aber ich glaube, neben der Öffentlichkeitsarbeit sollten wir uns vor allem darum kümmern, die Probleme der Menschen anzusprechen. Und was ich schon erlebt habe, ist für uns als Union, wir werden jetzt verglichen mit dem Ergebnis der Europawahl vor 5 Jahren. Da haben wir 1% zugelegt. Aber ich glaube, wir sollten eigentlich als Union darüber sprechen, wo wir wirklich herkommen. Wir hatten bei der Bundestagswahl vor 2,5 Jahren noch 24%. Wir sind dann in den Wochen danach abgestürzt bis runter auf 21%. Und wir hatten gestern bei dieser ersten bundesweiten Wahl mit der Europawahl nach der Bundestagswahl 30%. Ich glaube, dass wir langsam durchdringen mit unserer personellen Neuaufstellung, aber auch mit unserer inhaltlichen Neuaufstellung, mit unserem neuen Grundsatzprogramm, mit unseren Themen, die wir auch im Europawahlkampf angesprochen haben. Frieden, Sicherheit, Wohlstand. Ich glaube schon, dass wir da auch in der Themenauswahl zum Glück eine ganz, ganz gute Hand im Vorfeld hatten.
Mhm. Die Grünen sind allgemein als der große Wahlverlierer anzusehen. Vor allen Dingen haben die Grünen bei den Jungen auch verloren, wo wir die Jungen gerade angesprochen haben. Warum haben Sie es nicht geschafft, die Jungen diesmal anzusprechen?
Ich glaube, das sind unterschiedliche Faktoren. Ein Faktor ist das, was Herr Kaspari, Kollege Kaspari angesprochen hat. Ich glaube, dass Menschen und gerade die jungen Menschen erinnern sich nicht mehr an die Zeiten, wo die CDU in der Verantwortung stand, wo wir ganz andere Probleme hatten und auch viel verpasst haben und versäumt haben. Zum Beispiel eine Umstellung auf eine grüne, innovative Wirtschaftsgrundlage. Also das, was wir jetzt sehen, ist ja nicht aus dem Nichts gekommen. Die Grünen sind nur seit 2 Jahren erst an der Regierung, diese Ampel sowieso. Hinzu kommen natürlich auch die Krisen, die wir erleben. Das war 2019 einfach nicht der Fall. 2019 war wie im letzten Jahrhundert. Da war nicht mal Covid, also diese Abkürzung hat es nicht bestanden. Und jetzt haben wir eben Covid, was besonders junge Menschen auch betroffen hat, wo auch Fragen und Fragestellungen einfach da sind. War das richtig? Warum mussten wir zu Hause sitzen? Warum konnten wir mit Freunden uns nicht austauschen und auch nicht aufwachsen wie alle normalen Menschen? Und jetzt natürlich die anderen Krisen, inklusive Russlandkrieg, Nahostkonflikt, spielt auch große Rolle, wenn man gesprochen hat auf der Straße. Und in dieser Situation haben die Grünen nicht eine Position wie 2019, wo wir gewissermaßen von außerhalb das alles betrachtet haben, sondern die Grünen übernahmen Verantwortung. Und wir tragen Verantwortung, sowohl im Bund, auf vielen Landesebenen. Und dann wird man natürlich sehr hart und verurteilt. Mhm. Und das war ein Urteil, was eben darauf basierte.
Sind Sie bei dem schweren Seegang, in dem die Ampel sich ja befindet, da ins Kielwasser geraten und werden dafür jetzt abgestraft? Also verdichtet sich der Groll vor allen Dingen gegenüber den Grünen? Oder steckt da vielleicht sogar ein Paradigmenwechsel innerhalb der Gesellschaft dahinter?
Ich glaube, dass wir mitten in einem Kulturkampf sind und diesen Kulturkampf haben wir uns nicht ausgedacht, sondern das ist ein Kulturkampf, was uns von rechts aufgezwungen wird. Was wir übrigens auch von links, von Sarah Wagenknecht und anderen aufgezwungen wird, vielleicht auch mit Unterstützung der ausländischen Unterstützer. Und das ist ein Kulturkampf, wo es sehr einfach ist, eine Partei zu nehmen und auf diese Partei alles zu projizieren, was an Unsicherheit in dieser Gesellschaft gibt, was an Problemen in dieser Gesellschaft gibt. Und natürlich, das will ich nicht verniedlichen, aber natürlich trägt man dazu bei, wenn eben Kommunikations- oder auch sachliche Fehler seitens der Regierung hinzukommen. Aber das wird vergrößert und auch teilweise übernommen, auch von einigen CDU- und CSU-Kolleginnen und Kollegen. Wir erinnern uns an die Wahl in Bayern. Die Konservativen tragen auch dazu bei, übrigens die Liberalen auch, indem sie sagen, die Schuld an allem sind die Grünen. Und das erinnert natürlich an an Stereotypisierungen in verschiedenen Bereichen, wo eben eine Projektionsfläche geschaffen wird und ein Kulturkampf aufgemacht wird.
Das Wort des Kulturkampfes würde ich gerne aufnehmen. Ja, auf welcher Seite des Kulturkampfes steht denn die Union da?
Ja, ich glaube.
Denn Sie sind ja auch angesprochen worden.
Genau, und deswegen, tue mich schwer mit dem Begriff Kulturkampf in der Frage, sondern ich glaube, gehen wir mal zur letzten Europawahl zurück vor 5 Jahren. Ich glaube, da wurde ja durch die politischen Wettbewerber versucht, uns als Union, als diejenigen darzustellen, die für alles die Verantwortung tragen, Stichwort Rezo-Video etc. Und ich spüre schon aber, dass viele junge Leute merken, das, was die letzten Jahre auch in Deutschland erzählt wurde, hat mit der Realität in manchen Punkten nicht viel zu tun. Also nehmen wir den Bereich Klimaschutz, wo uns als Union ja immer vorgeworfen wurde, da sei zu wenig passiert. Von 1990 bis 2021 hatten wir doch außer die 7 Jahre Gerhard Schröder immer einen CDU-Bundeskanzler, also eine CDU-geführte Bundesregierung. Und wir haben in der Zeit zum Beispiel in Deutschland fast die Hälfte des CO2-Ausstoßes eingespart. Wir haben auf der anderen Seite die Wirtschaftskraft mehr als verdoppelt. Und im Moment, glaube ich schon, die jungen Menschen spüren irgendwie, im Moment geht die Wirtschaftsleistung runter, der CO2-Ausstoß steigt. Passt das alles, was uns versprochen wurde? Oder hat es vielleicht doch die Union nicht alles falsch gemacht? Das ist das eine. Und das andere, ich würde es weniger als Kulturkampf bei uns in Deutschland bezeichnen, sondern was ich eher sehe, ist, es ist doch kein Zufall, diese inhaltliche Überschneidung von AfD und Wagenknecht in ganz vielen Bereichen, wo ich schon den Eindruck habe, auch die Unterstützung von außen, wie wir es bei der AfD gesehen haben, mit den Geldströmen, die dem Spitzenkandidaten Krah oder der Nummer 2 auf der Liste Büstron vorgeworfen werden, mit Abgeordnetenmitarbeitern, die nach Presseberichten aus Russland wieder einreisen, mit knapp 10.000 Euro Bargeld in der Tasche. Ich glaube, dass das weniger ein Kulturkampf ist, der gerade bei uns in Deutschland intern stattfindet, sondern ich habe eher den Eindruck, dass ganz gezielt versucht wird, von außen die Stimmung bei uns in Deutschland zu vergiften, das Land zu spalten, die Gesellschaft zu spalten. Das ist ja genau auch das, was AfD und BSW möchten. Und deswegen, ich glaube schon, dass wir in den demokratischen Kräften aufgefordert sind, wirklich noch besser zuzuhören und zu schauen, kriegen wir es nicht doch wieder hin, weniger polarisierend und vielmehr aus der breiten Mitte der Gesellschaft Politik zu gestalten. Und ich glaube schon, da ist auch die Bundesregierung gefordert, nachzudenken, was in den letzten Jahren in Deutschland passiert ist.
Ja, ich würde gerne noch mal auf das eingehen, was Sie gesagt haben bezüglich der AfD. Es gab ja da durchaus, nennen wir es mal, Exzesse.
Ja.
Ohne das noch mal weiter zu beschreiben, weil jeder weiß, worum es geht. Dennoch haben die Wählerinnen und Wähler sich offensichtlich davon nicht abschrecken lassen. Was bedeutet das denn? Ist da jetzt eine Stammwählerschaft, die völlig unabhängig davon, was auch politisch passiert, die AfD wählt? Oder wie würden Sie es
beurteilen? Ich glaube, da ist zum einen eine Stammwählerschaft von Systemkritikern und Neonazis, die hinter der AfD steht. Aber wo wir, glaube ich, auch über übliche Kommunikationskanäle wie öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder Tageszeitung gar nicht mehr reindringen. Aber das Zweite, mein Eindruck ist wirklich, dass ein Großteil der Wählerinnen und Wähler, die diesmal für die AfD gestimmt haben, dass es da eher um Denkzettel geht. Denkzettel in gewisser Weise an uns als Union. Kann man euch wirklich vertrauen? Habt ihr euch wirklich neu aufgestellt? Habt ihr verstanden die Dinge, die auch wir nicht immer richtig gemacht haben? Ich glaube, wir haben es getan. Wir haben versucht, uns in den letzten 2,5 Jahren neu aufzustellen. Und das andere ist schon auch dieser Denkzettel in Richtung Ampel in Berlin. So, und ich glaube, deswegen hilft auch nicht klagen oder schimpfen, sondern ich glaube, wir sind wirklich gefordert, jetzt gute Politik zu machen, Stabilität zu bringen. Und deswegen würde ich mir jetzt im Hinblick auf die Europawahl zum Beispiel freuen, wenn wir das hinbekommen hier aus Deutschland, dass es jetzt nicht ein langes Gezerre gibt. Hat die Union jetzt die Europawahl gewonnen oder nicht? Wen schlägt die Bundesregierung vor? Ich wünsche mir, dass das Wahlergebnis jetzt auch schnell anerkannt wird, dass wir hier schnell Stabilität bekommen und die Bundesregierung auch ein klares Signal Richtung Europa und unserer Partner schickt, dass wir als Union die Kommissionspräsidentin weiter stellen, damit hier gar nicht erst Unsicherheit wieder aus Deutschland kommt. Ja, aber ich glaube, es ist ganz wichtig in dieser Zeit, dass wir aus Deutschland in diesen Tagen, wir haben gerade eben über Frankreich gesprochen, über Niederlande, Österreich und andere gesprochen. Aber da ist ganz, ganz wichtig, dass wir aus Deutschland heraus jetzt bitte nicht Chaos und Instabilität exportieren, sondern dass wir bitte Stabilität aus Deutschland heraus nach Europa senden.
Da kommen wir gleich noch zu und da können Sie gleich auch noch zu antworten, Herr Lagodis. Ich würde gerne noch mal auf den Denkzettel zurückkommen. Glauben Sie, dass man angesichts der, ich sage es nochmal, Exzesse, tatsächlich von einem Denkzettel dann noch reden kann? Weil der Wähler weiß ja eigentlich genau, was er tut, wenn er sich die AfD anschaut und die Spitzenkandidaten der AfD bei dieser Wahl angeschaut hat. Kann man da wirklich noch so differenzieren zwischen Funktionären der Partei und den Wählern?
Also Sie meinen Denkzettel an die Ampelregierung?
Ja, Denkzettel an die anderen Parteien.
Durch die AfD-Ergebnisse, das meinen Sie? Auch hier spielen natürlich verschiedene Faktoren eine Rolle. Natürlich ist das auch eine Reaktion auf eine bestimmte Regierungslinie, die auch kulturkämpferisch aufgeladen wird. Es wird ja nicht nur sozusagen sachlich darüber gesprochen, was an einem Gesetz falsch ist, sondern da wird dann gesprochen darüber, dass das sozusagen die grün versiffte sozusagen Linie ist und die grüne Politik insgesamt, und dann die Medien werden damit reingezogen. Also es ist ein Weltbild, was da geschaffen wird, was natürlich auch darauf basiert, auf realen politischen Entwicklungen. Aber dieses Weltbild ist aus meiner Sicht relativ geschlossen. Und das ist das Problem, dass wir mit weiten, auch geografisch geschlossenen Räumen bei uns in der Bundesrepublik zu tun haben, wo die Dominanz dieser Denke einfach vorherrschend ist. Und das ist das, was mir Sorgen bereitet, dass wir eben zweimal Deutschland...
Also kann man da von einem neuen Zeitgeist sprechen?
In bestimmten geografischen Gegenden schon. Und da kommen wir auch mit den realen Geschichten und Verfehlungen dieser Partei einfach nicht durch, weil das eher umgekehrt, das aus meiner Erfahrung in Brandenburg, aus meinen Gesprächen, die Anhänger mobilisiert. Anstatt sie nachdenklich zu machen, dass da Spionage gegenüber Fremdmächten betrieben worden ist oder dass die Partei überhaupt sozusagen strukturell offen ist überhaupt für solche Mitarbeitende. Ja. Das wird alles nicht ernst genommen. Ich glaube, auch die Wendeerfahrungen spielen da eine Rolle, sowohl eine Traumatisierung, aber auch ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber allem, was System wird. Ja, und irgendwann dann vielleicht nicht so den eigenen Wünschen entspricht. Und dass, wenn die Wünsche sozusagen abweichen von der Politik, sofort als undemokratisch bezeichnet wird, anstatt zu verstehen, dass Demokratie eigentlich immer Kompromisse sind und es gibt keine Partei, die hundertprozentig unseren Präferenzen entspricht. Also da ist sehr viel dabei. Mir macht es schon Sorge, dass es sich verfestigt.
Und auch Sorge, dass sie mit ihren Themen letztendlich gar nicht mehr durchkommen. Wenn man vor 5 Jahren sieht, dass die Grünen ja vor allen Dingen deshalb so zugelegt hatten, weil das Thema Klima bei allen auf der Agenda stand. Diesmal sind sie mit dem Thema Klima, obwohl wir massive Hochwasserprobleme in Süddeutschland hatten, gar nicht richtig durchgekommen, sondern es waren die Themen Sicherheit und Migration, die auf einmal auf der Agenda standen. Sind sie da nicht mehr richtig in der Lage, ein Agenda-Setting durchzusetzen?
Naja, ich finde, dass politische Parteien in einem Wahlkampf nicht Agenda-Setting betreiben können. Dafür gibt es die Zeit zwischen den Wahlkämpfen. Im Wahlkampf muss man reagieren und auch überzeugen zu den Themen, über die Themen, die Menschen bewegt und bewegen. Und das ist die eigentliche Frage, die wir uns auch stellen, inwiefern wir im Bereich Sicherheitspolitik, inwiefern wir im Bereich Migrationspolitik eben da Angebote machen können, dass wir nicht nur sozusagen inhaltliche Angebote haben, sondern auch Glaubwürdigkeit mitbringen, die dafür nötig ist. Und daran müssen wir arbeiten, dass wir zum Beispiel beim Thema Islamismus eben nicht im Verdacht sind. Vieles ist ja konstruiert, das wird ja auch auf uns projiziert, aber es gibt eben diese Annahme, dass wir hier auf einem Auge blind wären, nämlich bei Rechtsradikalen sagen wir ja mit aller Härte des Gesetzes und bei Islamisten nicht. Das haben wir nie gesagt, aber die Tatsache, dass das angenommen wird, zeigt, dass wir hier Nachholbedarf haben und dass wir hier eine gute Migrationspolitik, die wir brauchen, ja, wir brauchen ja mehr Arbeitskräfte und wir stehen ja natürlich, glaube ich, alle demokratischen Parteien auch zum Asylrecht als klares Recht, und trotzdem müssen wir auch zeigen, dass es mit einer bestimmten Aufforderung am Aufbau einer gemeinsamen Gemeinschaft und Gesellschaft einhergeht, auch für die Menschen, die bei uns hier wohnen. Das ist ja nichts Antidemokratisches dabei. Ganz im Gegenteil, das ist sehr progressiv, wenn wir über Gemeinschaft und Gesellschaft hier reden.
Herr Kaspari, wir fragen in unserer Sendung ja heute, wohin steuert die EU? Wenn wir uns von der nationalen Ebene, die wir eben eingenommen haben, mal so ein bisschen auf die europäische Ebene wieder bewegen, dann, ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, fällt auf, dass in Italien, in Frankreich, in Österreich die Rechtsaußenparteien die stärkste Kraft geworden sind, in den Niederlanden die zweitstärkste Kraft. Ist das der befürchtete Rechtsruck, den man vor den Wahlen im Kopf hatte?
Ich glaube, in gewisser Weise sehen wir schon diesen befürchteten Rechtsruck. Ja, das ist eine klare Verschiebung. Und was mich mit großer Sorge erfüllt, und ich glaube, was auch für uns Christdemokraten die große Herausforderung in Deutschland ist, wir sehen diesen Rechtsruck, nehmen wir Le Pen in Frankreich klar vorne, oder die Situation in Österreich, in Italien. Wir sehen diesen Rechtsruck vor allem in den Ländern, in denen es die Christdemokratie nicht geschafft hat, in diese neue Zeit zu kommen, wo, also ich glaube schon, man sieht wirklich da einen Zusammenhang. Dort, wo es keine christdemokratischen Parteien in der Mitte der bürgerlichen Gesellschaft mehr gibt, erleben wir genau diesen Überschwung nach zu weit rechts außen. Und deswegen ist, glaube ich, auch die Verantwortung, die wir als CDU hier in Deutschland tragen, eine ganz besondere. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir eben weiterhin versuchen, Volkspartei in der Mitte zu bleiben, diese Bindungskraft zu haben. Und wir haben es jetzt ja auch bei dieser Europawahl in Deutschland zum Beispiel gesehen, die AfD hat ihre Zuwächse ja in aller Regel nicht jetzt von uns als Union bekommen, sondern eher von den... wenn wir die Wählerwanderungen gerade sehen, die Verluste von uns im Verhältnis sehr gering in Richtung AfD, wir sind weitgehend stabil geblieben, sondern wir sehen die Wählerwanderungen vor allem von den Ampelparteien und den Nichtwählern hin zur AfD. So, und deswegen gilt aber in Europa, dass wir als Europäische Volkspartei eben jetzt sehr genau hinschauen müssen auch, wie schaffen wir es, unsere Parteien, die ja teilweise sehr schwach sind. Schauen wir nach Frankreich mit 8-9% jetzt, wenn ich die Zahlen richtig kenne, in Italien knapp zweistellig nur unsere Partnerpartei. Gerade in den großen europäischen Ländern haben wir riesen Herausforderungen. Und auf der anderen Seite, wir in Deutschland bei 30%, die Plattforma in Polen, klarer Wahlgewinner von Donald Tusk. Und auch dort sieht man dann ja, dass es uns dort gelingt, die Rechtsextremen eher kleiner zu halten.
Heißt das im Umkehrschluss, dass man auf der europäischen Ebene sich dann an Parteien auch ein Stück weit annähern muss? Frau von der Leyen wurde dafür kritisiert, dass sie mit Frau Meloni eine gewisse Annäherung vor den Wahlen schon angegangen ist.
Ja, ich kann uns da allen nur raten, dass wir das aus meiner Sicht Wahlkampfgetöse unserer Wettbewerber bitte einstellen. Für uns Christdemokraten in Deutschland, aber auch in ganz Europa ist klar, mit denen da ganz rechts außen, seien das die AfD in Deutschland, die ja selbst unserer quasi rechtsradikalsten Fraktion im Europäischen Parlament zu radikal waren, sodass sie rausgeschmissen werden oder wurden. Mit Le Pen und anderen haben wir wirklich nichts gemein, sondern für uns ist immer klar, wir wollen mit denen zusammenarbeiten, die für eine stärkere Europäische Union sind, die für Rechtsstaatlichkeit stehen, die dafür stehen, die Ukraine in ihrem Verteidigungskampf gegen Russland zu unterstützen. Und wenn Sie Meloni ansprechen, sie ist Ministerpräsidentin in einem der größten europäischen Mitgliedstaaten. Und ich denke, wenn der deutsche Bundeskanzler mit ihr vor einigen Wochen hier in Berlin eine intensivere Zusammenarbeit vereinbart hat, dann darf die Kommissionspräsidentin zumindest mit ihr sprechen. Wir brauchen Italien als großes Land an Bord. Und die Herausforderung ist immer, mit klarem Kompass, klaren Werten, klaren roten Linien und klaren Grenzen und Überzeugungen trotzdem irgendwie zu schauen, den Laden zusammenzuhalten. Wenn uns das nicht gelingt, das haben wir doch vor 5, 6 Jahren erlebt mit dem Brexit, wo uns ein Land verloren gegangen ist, weil wir es nicht geschafft haben, die Brücken dort zu bauen, wo Brüche entstanden sind. Wir dann auch zugelassen haben, allen Erkenntnissen nach, dass ja auch Putin mit dazu beigetragen hat, am Ende uns hier ein wichtiges Land aus der Europäischen Union rauszuschneiden. Und deswegen, wir wissen ganz klar, was die roten Linien sind. Ich habe sie formuliert, aber es gilt auch, wir müssen mit denen sprechen, die Verantwortung haben, um irgendwie in Europa den Laden zusammenzuhalten.
Es ist ja, wenn ich hier einsteigen darf, es ist ja klar und wir sind ja pragmatisch genug. Natürlich muss eine Kommissionspräsidentin mit einem, also Staatsoberhaupt ist sie nicht, Premierministerin sprechen. Das ist ja klar, aber die rote Linie, die selbstgezogene rote Linie fängt doch da an, wo die Offenheit für die Bildung der politischen Mehrheiten mit der Partei anfangen und wo sie anfangen, die Rechtsstaatlichkeit, Probleme, milde ausgedruckt, also die Abwicklung der Rechtsstaatlichkeit im Inneren des Landes, abzuwickeln. Und das darf nicht kleingeredet werden. Das ist ja klar, dass in Italien, was in Italien überhaupt passiert, die Konservativen haben gesagt, für einen proeuropäischen Kurs, für die Unterstützung der Ukraine verschließen wir die Augen auf die Situation im Inland. Und die Situation im Inland ist katastrophal, weil da jetzt eine Reform des Parlamentarismus ansteht, was absolut problematisch ist, ja, wo praktisch das Parlament abgewickelt wird, wo Rundfunk auch jetzt unter Kontrolle gebracht wird. So, darüber kann man reden, aber man kann nicht darüber reden, dass man dann die rote Linie nicht überschreitet. So, also jeder, der sieht, was in Italien passiert, weiß, dass die selbstgezogene, von Ihnen selbstgezogene rote Linie im Inneren bezüglich der Rechtsstaatlichkeit überschritten wird. So, und da gehört dann aus meiner Sicht die Ehrlichkeit dazu, zu sagen, okay, in diesem Fall wollen wir nicht auf diese Stimmen zählen. Darum geht es ja, nur.
Wir wollen das doch aber gar nicht, sondern unser Problem ist doch, und es ist jetzt quasi schade, dass da kein Vertreter der Sozialdemokraten oder Liberalen heute dabei ist. Aber wenn wir mal 5 Jahre zurückgehen, vor 5 Jahren hatten wir doch die klare Situation, dass wir damals angetreten sind als Europäische Volkspartei mit Manfred Weber als Spitzenkandidat. Und nach der Wahl haben wir festgestellt, die Grünen waren an Bord und haben gesagt, lasst uns gemeinsam den siegreichen Spitzenkandidaten zum Kommissionspräsidenten wählen. Und die Sozialdemokraten und Liberalen haben sich in die Büsche geschlagen und gehofft, wenn quasi der EVP-Spitzenkandidat scheitert, dann wird eben ein Sozialist mit Timmermans Präsident der Europäischen Kommission. Und deswegen ist doch das Allerwichtigste, was wir uns wünschen. Wir wollen doch mit denen rechts außen wirklich nichts zu tun haben. Aber wir haben jetzt einen Wahltag. Wir sind als Europäische Volkspartei mit Abstand die stärkste Fraktion. Es ist gegen uns keine demokratische Mehrheit im Europäischen Parlament möglich. Und wenn bitte Sozialdemokraten und Liberalen aus ihren Fehlern lernen, nämlich einfach das Wahlergebnis zu akzeptieren und nicht wieder die Sachen in Frage zu stellen. Wenn wir es schaffen, ein Bündnis zu schließen in der politischen Mitte mit uns als Christdemokraten, mit Sozialisten, mit den Liberalen, am besten mit den Grünen an Bord, dann stellt sich doch die Frage nach Unterstützung mit irgendwelchen, die im Grenzbereich liegen, überhaupt gar nicht. Und deswegen wäre meine Bitte, ich würde viel lieber die Diskussion führen, wie schaffen wir es, dass anders als vor 5 Jahren Sozialdemokraten und Liberale das Wahlergebnis akzeptieren und uns helfen, Ursula von der Leyen zur Kommissionspräsidentin zu wählen, weil dann stellt sich die Diskussion über den Vorwurf, der uns genau von denen ja gemacht wird. Der stellt sich doch dann.
Aber gleichzeitig muss ich dann fragen, setzen Sie damit nicht die anderen Parteien unter Druck? So nach dem Motto, wenn ihr jetzt nicht mitstimmt, dann müssen wir uns einfach an die mehr Rechtsaußenparteien wenden, um eben eine Mehrheit zu finden?
Ja, was heißt setzen wir unter Druck? Im Moment ist doch mal die Frage, wissen Sie, ich darf im Europäischen Parlament jetzt etwas länger mitarbeiten. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran, als wir zum ersten Mal den Spitzenkandidatenprozess hatten. Da hat kandidiert für uns als Christdemokraten Jean-Claude Juncker, Luxemburg, und für die Sozialdemokraten Martin Schulz, Deutschland. Und ich erinnere mich noch so gut an den Wahlabend, Als klar war, wir sind die stärkste Fraktion, gegen uns ist keine Mehrheit möglich, als sich in Brüssel Martin Schulz auf die Bühne gestellt hat und gesagt hat, herzlichen Glückwunsch Jean-Claude Juncker. Und wir haben gesagt, der Spitzenkandidat der siegreichen Partei muss es werden und ich werde dich unterstützen. So, und stattdessen erleben wir gestern Abend und auch heute wieder in der Presseberichterstattung und in den Pressekonferenzen der Sozialdemokraten, dass wieder Bedingungen gestellt werden, mit wem wir nicht zusammenarbeiten dürfen. Ich sage ganz offen, unsere Hand ist ausgestreckt. Wir wollen aus der Mitte heraus. Die Polarisierung, die wir in den letzten Jahren im Europäischen Parlament auch erlebt haben, Verbrennerverbot mit knapper Mehrheit durchgesetzt, Lieferkettengesetzgebung mit knapper Mehrheit durchgesetzt, das muss doch ein Ende finden. Wir brauchen doch für die wichtigen Entscheidungen in Europa breite Mehrheiten. Wir müssen Brücken bauen und deswegen kann ich sagen, unser Ziel als deutsche Christdemokraten, und wir sind die größte Partei in der Europäischen Volkspartei, und auch das Ziel der Europäischen Volkspartei ist eine breite Mehrheit für Ursula von der Leyen in der demokratischen Mitte mit Sozialdemokraten, Liberalen, Grünen. Das heißt, aber da gehört dann auch dazu, dass wir Kompromisse eingehen müssen. Aber es gehört auch dazu, eine Grundlinie sollte doch bitte der Wahlsieger festlegen und nicht derjenige, der Zweit-, Dritt- oder Viertplatzierter ist.
Das heißt, die Brandmauer für die CDU steht?
Die steht ganz klar. Und da sage ich nochmal, mit denen da ganz rechts außen haben wir nichts zu tun. Und unsere Kriterien haben wir im Vorfeld der Wahl gesagt und die gelten auch für uns nach der Wahl. Mhm.
Das heißt, Herr Lagodinsky, Sie stehen jetzt so ein bisschen unter Druck, für Frau von der Leyen stimmen zu müssen? Und
überhaupt nicht. Warum soll man? Also auf uns kommt es nicht an. Übrigens haben wir einige von uns vor 5 Jahren auch für Frau von der Leyen gestimmt. Aber das ist nicht etwas, was einfach selbstverständlich ist. Wir sind jetzt in einer Phase, in der wir miteinander sprechen sollen und ins Gespräch kommen. Und dann werden wir ergebnisoffen darüber urteilen, natürlich alle Beteiligten, inwiefern wir zusammenkommen oder nicht. Aber
was sind denn die Grünen sind nicht Punkte, diejenigen, die Sie brauchen, um Frau von der Leyen zu wählen?
Also auf jeden Fall die Rechtsstaatlichkeitsfrage ist uns wichtig und zwar nicht nur bezogen auf die Rechtsaußen, also auf die sogenannte ID-Fraktion, sondern, und da kommen wir wieder zum Thema, natürlich mit EKR, mit einigen EKR-Kollegen kann man ja auch zusammenarbeiten, das haben wir ja auch in diesen 5 Jahren gemacht, aber wir sollen nicht vergessen, dass die Fraktion selbst, da sitzen die Rechtsaußen von Spanien mit drin. Also die Vox, die sind ja praktisch eine faschistische Partei. Und wir haben mit Meloni eine Postfaschistin, die eine postfaschistische Agenda nach innen umsetzen möchte. Und das ist natürlich etwas, was wichtig ist für uns, zu schauen, welches Verhältnis dauerhaft, nicht nur in einem Wahlgang, sondern ein dauerhaftes Verhältnis da aufgebaut wird, zum Beispiel denen gegenüber. Natürlich ist die Frage von Green Deal auch wichtig. Inwiefern können wir das, was wir gemeinsam beschlossen haben, Sie haben das ja aufgezählt gerade, rüber retten in die neue Legislatur und auch darauf basierend auch weiter zusammenarbeiten. Und da, wo wir aber zusammenkommen, aus meiner Sicht, sind die Fragen natürlich auch, wie bringen wir Green Deal zusammen mit einer klaren progressiven Wirtschaftsagenda zusammen, damit wir unsere Wirtschaft dadurch stärken und nicht schwächen. Und da spreche ich für mich, jetzt nicht für meine Fraktion, die Frage der Eigenmittel und der Verschuldung, Investitionen, Investitionsoffensive in unserer Wirtschaft, einfach geostrategisch für uns alle absolut notwendig sein, weil wir müssen mit IRA, mit Amerikanern, mit ihrem Rieseninvestitionsprogramm in grüne Technologien mithalten und wir müssen andererseits mit China mithalten, die auch Milliarden und 100 Milliarden in diese Technologien rein investieren. Da bin ich gespannt, wie wir zusammenkommen, aber ich glaube, wir kommen da nicht umhin, mehr zu investieren, offensiver zu investieren, übrigens auch in Digitaltechnologien, die jetzt auch wichtig sind. Mhm.
Dann wissen Sie ja schon, woran Sie so ein Stück weit sind bei den Grünen,
ja, was zu tun ist. Ein Herzensanliegen ist nochmal zu erwähnen, nämlich den Rechtsstaatsmechanismus in Europa. Der kommt ja nicht aus dem Nichts, sondern der wurde ja in der deutschen Ratspräsidentschaft mit Angela Merkel eingeführt. Wir stehen dazu. Und ich glaube auch, die populistischen und extremistischen Kräfte in Europa, die kriegt man im Zweifel ja nicht nur aus Brüssel weg. Da kann Brüssel einen Beitrag leisten. Aber wir müssen doch das tun, was uns in Polen gelungen ist, nämlich mit einem einfach besseren Angebot die Populisten und Extremisten der PiS zum Beispiel aus den Funktionen rauswählen. Bei uns mit Donald Tusk, der die Wahl in Polen stark gewonnen hat. Und das Gleiche müssen wir doch auch schaffen. Ich glaube, mit guter Politik müssen wir doch wieder Vertrauen in Politik, in die, ich sage es mal, bürgerlichen oder bewährten demokratischen Kräfte stützen, weil ich habe im Moment die Sorge. Gut. Wir gehen ja viel zu sehr in die Frage gerade rein, Demokrat versus Extremist und Populist. Mhm. Und ich würde mich eigentlich viel lieber auch vor den Bürgerinnen und Bürgern streiten mit den Wettbewerbern der Grünen, der Sozialdemokraten, der Liberalen. Was ist denn die bessere Lösung für die Politik? Was sind die besseren Ansätze? Mhm. Was ist die bessere Idee? Als dass wir uns immer wieder vergewissern müssen, wir sind die wahren Demokraten und die anderen sind die Bösen. Ich glaube, das führt uns nicht weiter.
Die eigentliche Gretchenfrage, aber gerade wenn es um Politik geht, ist letztendlich ja die Migrationsfrage. An vielen Stellen. Die europäischen Grünen haben gegen den Migrationskurs der EU gestimmt. Die deutschen Grünen waren eigentlich dafür. Sind das lebensanschauliche Differenzen, die man nur sehr schwer überbrücken kann?
Ich glaube,
denn auch an der Stelle müsste man ja einen Weg finden, zusammenzukommen.
Ja, das sind Differenzen, die man wirklich nur schwer überbrücken kann. Aber ich glaube, das ist ein wunderbares Beispiel, wo ich mir manchmal etwas mehr Kompromissbereitschaft zum Beispiel bei den Grünen in Europa wünschen würde. Nehmen wir den Migrationspakt. Das war 8 Jahre harte Arbeit wirklich für ein Problem, das den Menschen bis heute unter den Nägeln brennt, wie wir doch jetzt auch am Wahlkampf und am Wahltag bei allen Analysen sehen. Und wir haben jetzt 8 Jahre an dem Asyl- und Migrationspaket gearbeitet und ich kann verstehen, dass da ja niemand richtig glücklich ist. Wir hätten uns da Sachen anders gewünscht, die Grünen hätten sich Sachen anders gewünscht, nur dieser Super-GAU, der uns fast gedroht hätte im April bei der Abstimmung im Parlament, dass wir dafür keine Mehrheit im Europäischen Parlament finden und dass dann eben die deutschen Grünen im Europäischen Parlament mehrheitlich nicht zugestimmt haben. Überlegen wir uns mal, dieser Migrationspakt wäre knapp gescheitert. Dann wäre das nochmal wirklich europaweit der Booster für die Populisten und Extremisten gewesen. Und deswegen ist, glaube ich, so der Punkt, wo wir Christdemokraten manchmal eine Erwartungshaltung in Richtung Grünen haben. Wir können ja verstehen, dass da viele grüne Punkte nicht untergebracht werden. Und wir schaffen es ja auch nicht immer alles, was uns besonders wichtig ist, unterzubringen. Aber am Ende halt den Kompromiss irgendwie mitzutragen, auch wenn man nicht 100 oder 90, sondern vielleicht nur 70% seiner Position reinbringt. Weil wenn in Europa jemand eben auf alles besteht, kriegen wir gar nichts hin.
Nicht zu Potter,
und
ja.
Ich glaube, wir müssen wirklich in diesen 5 Jahren in Europa liefern aus der Mitte des Parlaments, damit wir diesen Populismus und Extremismus rechts und links nicht weiter wachsen lassen.
Herr Lagodinsky, wie stehen Sie denn, wie zerrissen sind Sie denn in dieser Frage und ist der europäische Beschluss der Grünen in dieser Frage denn reversibel?
Die Frage ist ja jetzt in dem Sinne erledigt, weil es gab eine Abstimmung und diese Abstimmung ist klar. Und diese Abstimmung müssen wir aus meiner Sicht als europäische Demokratinnen und Demokraten akzeptieren. Genauso wie wir das akzeptieren müssen, dass wir hier eine Niederlage erlitten haben. Die Grünen und diese Erwartung ist mir ein bisschen überraschend. Wir sind nicht Teil der Verantwortungskoalition, wie ich das nenne, im Europäischen Parlament. Wir haben nicht partizipiert an der Entthronisierung von Frau von der Leyen vor 5 Jahren. Und deswegen stehen wir auch in der Pflicht, immer mitzustimmen. Also ich verstehe nicht diese Haltung nach dem Motto, wir haben uns jetzt nicht erwiesen als verantwortungsvolle Gesetzgeber, nur weil wir hier, die meisten von uns, dagegen gestimmt haben. Das verstehe ich nicht. Wir müssen nicht. Wir haben dagegen gekämpft, beziehungsweise für Verbesserungen gekämpft in den Verhandlungen, auch in Trilogverhandlungen. Und das Ergebnis war etwas, was die Fraktion hat es so abgewogen, dass es nicht zu unserer Zufriedenheit ist. Und das ist ja genauso wie bei Ihnen, wenn es umgekehrt ist, wenn Gesetze zustande kommen, die Ihnen nicht passen. Ich würde daraus keine weitreichende Schlussfolgerung ziehen.
Ja, ich würde da trotzdem noch mal gerne nachfragen. Letztendlich ist aber diese Entscheidung der Grünen im Europäischen Parlament, haben ja die Grünen in der Ampel extrem geschwächt.
Auch das sehe ich anders. Wir haben unterschiedliche Positionen und unterschiedliche Funktionen. Das ist etwas, worauf ich immer...
Und das kann man im Wahlkampf dann auch so klar machen an der Stelle.
Ich hab das mehrmals klar gemacht und ich hatte nicht das Gefühl, dass das jemand nicht verstanden hat. Wir sind nicht ein Anhängsel der Bundesregierung.
Und das Wahlergebnis lässt Sie auch nicht zweifeln.
Also da müssen wir schauen insgesamt über unsere Positionierung in der Migrationsfrage. Da können wir darüber reden. Aber wir reden hier um ein konkretes Gesetzespaket und bei diesem Paket. Ich habe selber mich enthalten an ein paar Stellen, weil ich gesagt habe, zum Beispiel beim Verteilungsmechanismus sehe ich nicht ein, warum ich jetzt dagegen sein soll, dass wir Menschen, die zu uns kommen, nicht unter den Ländern verteilen können. Aber als Jurist muss ich sagen, habe ich es nicht fertiggebracht bei der Frage der Verfahren, die dann an der Grenze stattfinden werden, guten Gewissens mich zu enthalten oder dafür zu stimmen, weil ich einfach nicht sehe, wie dieses Verfahren, das Grundrecht auf Asyl oder Menschenrecht auf Asyl, politisches Asyl absichert. Das ist doch legitim, dass ich solche Bedenken habe.
Natürlich ist es legitim, aber es ist schon erstaunlich, dass die deutschen Grünen ja dafür gestimmt hätten oder dafür waren, diesem Migrationskurs
zuzustimmen. Ja, weil das ist ein Zielkonflikt, wie Sie ja gesagt haben, zwischen verschiedenen Themen. Und die deutschen Grünen haben gesagt, eine gemeinsame europäische Lösung an dieser Stelle ist für uns wichtiger als zum Beispiel die Bedenken, die ich hatte. Das kann man immer wieder anders abwägen. Ich persönlich, und deswegen habe ich mich enthalten, habe gesagt, ich habe Respekt vor der Komplexität, vor der diese Bundesregierung stand. Und deswegen war meine Enthaltung auch ein Zeichen in diese Richtung, dass ich diese Komplexität respektiere und das Ergebnis auch respektiere, weil wir bei diesem Thema gerade nur gemeinsam europäisch die Fragen lösen können. Jetzt ist die Frage, was wir damit machen. Aus meiner Sicht müssen wir schauen, wie jetzt dieses Regime an der Grenze funktioniert oder nicht funktioniert. Wir müssen schauen, dass wir NGOs da haben, Beobachter haben, die schauen, ob die Grundrechte dort eingehalten werden. Und wenn nicht, dann müssen wir alle gemeinsam nochmal uns ins Benehmen setzen und schauen, wie können wir das verbessern oder abändern.
Herr Caspary, zum fast Ende der Sendung würde ich gerne noch mal so den großen Blick auf Europa wagen. Wenn wir jetzt nach Frankreich schauen, wo eine Rechtsaußenpartei wirklich eklatant mehr Stimmen erringen konnte als die Partei des Präsidenten, der auch gleich die Nationalversammlung aufgelöst hat. Es wird Neuwahlen geben. Das heißt, im Europäischen Rat kann es auch zu Verschiebungen kommen. Das heißt, damit ist Frankreich vielleicht nicht mehr der starke Part, den es ja in Europa braucht, um einen deutsch-französischen Motor am Laufen zu halten. In Deutschland stehen Landtagswahlen im Osten an und im Osten haben die Rechtsaußenpartei, die AfD, als stärkste Partei abgeschnitten. Auch das kann Deutschland an einer Stelle schwächen. Wie sehen Sie da die Zukunft für den deutsch-französischen Motor an dieser Stelle? Und wie wichtig ist er noch für Europa?
Ja, das eine ist, die Wahl in Frankreich sehe ich mit großer Sorge. Aber sie hat zum Glück erstmal keine Auswirkung auf den Europäischen Rat, denn unabhängig davon, wie in 3-4 Wochen die Wahl in Frankreich ausgeht, Macron bleibt Präsident in Frankreich. Er ist derjenige, der Frankreich im Europäischen Rat vertritt. Und ich glaube auch, dass es Präsident Macron in Frankreich weiterhelfen würde in den kommenden 3-4 Wochen und den Demokraten insgesamt von allen Parteien in Frankreich weiterhelfen würde, wenn sie den Eindruck hätten, dass wir in Europa schnell liefern. Bei den Themen, die ja auch im Europawahlkampf in Frankreich eine große Rolle gespielt haben und die sehr ähnlich sind wie die Themen bei uns in Deutschland. Und deswegen würde ich mir wünschen, ich war in Dresden dabei, als Präsident Macron vor 14 Tagen dort war. Er hat ja fast gefleht in Richtung Bundesregierung, macht endlich was. Ich glaube, das ist gar nicht so richtig wahrgenommen worden, dass der französische Präsident in Deutschland ein Drittel seiner Rede auf Deutsch gesprochen hat, damit es wirklich keiner überhören kann, wie er sich das wünscht. Und ich hatte vorhin angesprochen, die Wahl in Polen. Wir haben die PiS-Regierung dort abgewählt zum Glück. Wir haben jetzt mit Donald Tusk einen sehr proeuropäischen Premierminister. Und ich glaube, die deutsche Bundesregierung wird dringend beraten, jetzt gemeinsam mit Ursula von der Leyen als Präsidentin der Kommission, gemeinsam mit Frankreich und Polen. Damit hätten wir Westeuropa, Mitteleuropa, Zentraleuropa an Bord. Wann, wenn nicht jetzt, wäre Zeit für eine ambitionierte Agenda in Europa, damit wir auch den Bürgerinnen und Bürgern gerade in Frankreich signalisieren können, wir haben verstanden, wir wollen dieses Europa weitergestalten, wir wollen Europa sicher, demokratisch, freiheitlich, aber auch im Bereich Wohlstand ordentlich aufstellen. Und ich glaube, wenn man da gemeinsame Initiativen in den nächsten 2-3 Wochen glaubhaft, also nicht ankündigt, wie der Kanzler jetzt nach Mannheim, wir schieben ab und dann sagen gleich wieder ein Teil der Bundesregierung, nein, da machen wir nicht mit, sondern wenn wir glaubhaft in den nächsten 2-3 Wochen Deutsch, Polnisch, Französisch und mit Ursula von der Leyen eine ambitionierte Agenda auf den Tisch legen, glaube ich schon, dass wir auch in Frankreich den Demokraten helfen können.
Wird es diese ambitionierte Agenda geben?
Das werden wir schauen. Ich hoffe, dass jetzt auch diese Ergebnisse auch eine Motivation für alle demokratischen Parteien war, jetzt auf der europäischen Ebene zu liefern. Und da schließe ich natürlich die CDU-CSU-Kolleginnen und Kollegen nicht aus. Ich bin auch der Meinung, das habe ich auch im Wahlkampf offen gesagt, dass wir natürlich auch eine stärkere proeuropäische Führung seitens des deutschen Kanzleramtes brauchen, dass wir eben zurück zum Modus operandi kommen sollen, wo eben alle auch auf das Kanzleramt geschaut haben, im Sinne von Versuch bitte zwischen uns auch zu mediieren, zu vermitteln. Das ist etwas, bei aller Kritik, die ich an Frau Merkel für die manchmal die Ergebnisse dieser Mediation hatte, trotzdem die Funktion, die die Kanzlerin damals übernommen hat, war wichtig. Und ich glaube, da müssen wir wieder zurück, wo es auf Deutschland auch ankommt, diese Mehrheiten oder diese Einigkeit immer wieder im politischen Bereich zu konstruieren, zustande zu bringen. Das ist etwas, was, glaube ich, die Aufgabe für uns alle politischen Parteien, jetzt ansteht. Denn ohne die Unterstützung der Opposition, jetzt innenpolitisch gedacht, wird es auch nicht zu einer Einigkeit in europäischen Fragen kommen. Wir haben was Großes Gemeinsames vor uns. Und das ist, ich will das jetzt nicht zu pathetisch werden, aber die Rettung der europäischen Demokratie und des Standorts Europa als eine geostrategische Akteurin, ja, als EU. Und daran müssen wir alle zusammenarbeiten.
Ich bedanke mich sehr herzlich für die sehr engagierte Diskussion hier am Tisch. Und ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich fürs Zuschauen. Das war Unter den Linden nach den Europawahlen. Am heutigen Abend wird es weitere Informationen zu den Europawahlen geben. Und morgen sehen Sie um 22.15 Uhr an dieser Stelle die Phoenix-Runde. Einen schönen Abend noch bei Phoenix.
Schönen Abend.